So, wir beten fürs Wort. Amen. Himmlischer Vater, danke für die Bibel, dein Wort für uns. Dass sie uns Weisheit gibt fürs Leben, dass sie uns zeigt, wer wir sind in dir. Wie gut du bist, dass du unser Vater sein möchtest. Dass du unser Vater bist. Und dass du durch Jesus uns errettet hast. Und dass du durch ihn oder mit ihm uns alles gegeben hast, was wir für ein gottgefälliges Leben brauchen, sagt dein Wort. Danke, dass dein Heiliger Geist in uns lebt. Und wir vertrauen heute dem Heiligen Geist in uns, die richtigen Worte zu geben, die richtigen Worte zu hören, dass wir wachsen in dir. Ich danke dir für in deinem Namen. Amen. Amen. Ich möchte über das Thema reden, die Macht unserer Worte. Ja? Die Worte, die wir verwenden, die wir gebrauchen, was wir so sagen, was wir so reden. Den ganzen Tag, die haben Macht, die machen einen Unterschied in unserem Leben. Und ein bisschen auch vielleicht von der Perspektive her, wo kommen die Worte her, die wir dauernd so reden, die wir dauernd so sagen, die uns aus dem Mund kommen. Ein paar einleitende Gedanken, die auf dem basieren, was wir dann gemeinsam lesen im Wort Gottes. Und zwar, Worte bestimmen unsere Zukunft mit. Es gibt verschiedene Faktoren, die was mit unserer Zukunft zu tun haben, aber Worte haben ein großes Gewicht in Bezug auf unsere Zukunft. Und unsere Worte sind auch ein großer Teil von dem, was wir machen können, damit sich in unserer Zukunft was ändert. Weißt du, was ich meine? Dass wir unsere Zukunft mitbestimmen. Wenn wir schon glauben, dass Jesus uns errettet hat, und wer von euch glaubt, dass Jesus ihn errettet hat? Wenn wir schon glauben, dass wir dadurch zu Kindern Gottes geworden sind, und wer von euch glaubt, dass wir Kinder Gottes sind? Wenn ihr mich schon eingeladen habt, und wer von euch glaubt, dass ich es gern habe, wenn die Leute alle aufzeigen? Nein, Spaß. Aber wenn wir schon glauben, dass durch Jesu Werk, durch seine Auferstehung, letzte Woche haben wir alle drüber geredet, oder? Jesu Auferstehung, ein Wahnsinn. Und dass wir durch seine Auferstehung zu Kinder Gottes geworden sind, wenn wir das schon glauben, dann ist wichtig, dass wir verstehen, dass es auch was bewirkt, was verändert in unserem Leben. Wir sind den Umständen nicht mehr völlig ausgeliefert. Wir sind Kinder Gottes. Und nicht durch unser Werk, wie meine Mama immer so betont in dieser Gemeinde, nicht durch unser Werk, nicht durch was wir leisten, darum geht's nicht. Und deswegen fange ich damit an, weil wenn ich über unsere Worte rede, möchte ich, dass du gleich verstehst. Es geht nicht darum, wie viel wir leisten, wie viel wir richtig machen. Heute kommt keine Aufforderung für eine große Anstrengung, die du jetzt immer machen musst. Denn das, was wir machen, ist klein. Das, was Gott gemacht hat, ist groß. Das, was Jesus gemacht hat, ist groß. Das, was wir machen, ist klein. Nichtsdestotrotz braucht er ein bisschen was von uns. Oder? Er braucht, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir das irgendwie ausdrücken. So wurden wir gerettet. Römer 10 kennst du. Wenn wir unseren Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so werden wir gerettet. Denn durch den Glauben im Herzen werden wir gerettet. Durch das Bekennen mit dem Mund werden wir gerecht. Wir machen was damit. Auch wieder die Macht unserer Worte, oder? Ich habe nichts besonders Großartiges geleistet im Leben, dass ich zum Kind Gottes wurde. Ich habe ihm erlaubt, wenn du so möchtest, mich zu retten. Wie habe ich ihm erlaubt, mich zu retten? Mit Worten, oder? Ich erzähle dir meine Geschichte. Vielleicht kennst du sie nicht. Wenn du häufig hier bist und mich schon ein paar Mal gehört hast, dann kennst du sie vielleicht schon. Nichtsdestotrotz, ich erzähle sie nochmal. Wie wurde ich gerettet? Ich war 4 Jahre alt, glaube ich. Es war zu Ostern. Und meine Mama hat mir vor dem Schlafengehen im Bett die Geschichte erzählt von Jesus, wie er für uns am Kreuz gestorben ist. Und die Leute haben ihn, und Jesus war nur gut und war nur lieb und hat Leute geheilt und hat ihnen von Gott erzählt, von Gott dem Vater. Und dann kamen die Leute und die haben ihn ans Kreuz genagelt und haben ihn umgebracht. Ich habe eine ganz, ganz vage Erinnerung an diesen Moment, wirklich noch, obwohl ich 4 war. Aber natürlich weiß ich einiges auch von Erzählungen von meiner Mama. Und ich habe dann geweint als Kind, ich habe es nicht verstanden, warum bringen sie Jesus um? Der war doch nur gut und war doch nur lieb. Und meine Mama hat erzählt, naja, das war für uns. Ja, für alle Fehler, die wir je machen werden. Für alles, was wir falsch machen im Leben. Jesus hat das für uns gemacht. Und sie hat gesagt, das, was er möchte, ist unser Herr sein. Das, was er möchte, ist in unserem Herzen sein. Schau, sie hat das versucht zu erklären für den 4-Jährigen. Er möchte in unserem Herzen sein. Und sie hat gesagt, was ihm wirklich fröhlich machen würde, ich weiß nicht mal genau die Worte, aber ungefähr, was ihm wirklich gefallen würde, ist, wenn wir jetzt beten, wenn du sagst, Jesus, sei mein Herr, komm in mein Herz. Mit 4 Jahren habe ich gebetet, Jesus, sei mein Herz, sei mein Herr, komm in mein Herz. Von unserer zynischen, skeptischen, menschlichen Perspektive möchten wir vielleicht denken, naja, wenn so ein vierjähriges Kind das nachbetet, das war gerade emotional, weil die Mama ihm, weißt du, da erzählt hat von Jesus am Kreuz und so weiter, macht das wirklich einen Unterschied? Ist das wirklich was? Ich sag dir eines, Gott hat es ernst genommen. Ich habe diese Worte gesagt als vierjähriges Kind. Wie viel die Tragweite, wie viel ich davon verstanden habe, kann ich dir nicht sagen. Ich war vier, aber ich habe die Worte gesagt aus meinem Herzen. Ich habe es gemeint. Jesus, sei mein Herr, komm in mein Herz. Gott hat es ernst genommen. Von diesem Moment an, Gott hat mich nie verlassen, nie. Egal, wie ich versucht habe, Blödsinn zu machen, egal, wie ich war im Leben, egal, ob ich besonders treu war, egal, wie ich so drauf war, egal, welche Gedanken ich hatte, Jesus hat mich nie verlassen, nie, mein ganzes Leben. Und ob die Menschen da draußen sowas ernst nehmen, ist nicht die Frage. Gott hat es ernst genommen. Amen. Gott, es ist bald 50 Jahre her. Und Gott hat es ernst genommen. Die Maria kann nicht glauben, dass ich über 50 bin. Ich weiß immer, im Denken der Maria bin ich immer noch 22. Und nicht 52. Aber ist okay, ich freue mich ja. Also schön. Meine Mama übrigens auch. Ja, die denkt auch noch, ich bin 22. Aber seit 50 Jahren hat Gott mich nicht verlassen. Warum? Weil Jesus hat es versprochen. Und das steht in seiner Bibel. Ich werde euch nie verlassen. Ich werde euch nie loslassen. Und ich kann dir persönlich sagen, aus meinem Leben, es ist wahr. Es ist wahr. Und wenn es alles dran liegen würde, dass ich viel richtig mache, wenn es alles dran liegen würde, dass ich viel leiste, wenn es alles dran liegen würde, dass ich immer alles richtig mache, dann wäre es nicht passiert, weißt du? Dann wäre das nicht so geblieben. Dann wäre ich irgendwann wahrscheinlich irgendwo abgebogen. In irgendeine komische Richtung. Nein, Gott ist treu. Gott ist treu. Er bleibt bei uns. Er rettet uns und er erlaubt uns, Kinder Gottes zu sein. Und das, was wir machen, ich habe mit 4 Jahren ein paar Worte gesagt, ganz was Kleines, aber Jesus hat mich errettet durch sein großes Werk, oder? Und durch dieses große Werk und durch seine Gnade ist er bei mir geblieben und hat mein Leben geleitet und hat sich um mich gekümmert und gibt mir heute noch Kraft und Stärke für mein Leben, Trost und Rat, wo ich ihn brauche, denn die kommen von ihm. Unsere Worte bestimmen, meine Worte haben meine Zukunft mitbestimmt. Ich stehe heute hier und darf, Betonung auf darf, und ich bin euch dankbar, dass ihr hier seid und zuhört. Ich darf das Wort Gottes weitergeben. Es ist wirklich ein Privileg, damit meine ich nicht die Waschmaschine. Es ist wirklich eine Ehre, es machen zu dürfen. Ja. Aber meine Worte haben meine Zukunft mitbestimmt, oder? Worte geben die Richtung. Die nächste Zeile hier. Worte geben die Richtung, in die wir im Leben geben vor. Ich habe bei mir das Wort wir unterstrichen, weil wir gehen im Leben in eine Richtung. Und das werden wir uns heute ein bisschen anschauen, dass die Worte, die wir sagen, eigentlich in unserem Leben bestimmend sind. Oder diese Richtung, wie unser Leben geht, bestimmend, sagt die Bibel, werden wir gemeinsam lesen. Das heißt, die nächste Textzeile, es ist wichtig, was wir den ganzen Tag über reden, was aus unserem Mund kommt. Das macht schon einen Unterschied. Wir denken, wir tun manchmal so, als würde es keinen Unterschied machen. Macht's aber. Und das ist okay, das ist normal, das ist menschlich. Man kann ja was drüber lernen. Ja? Es ist schon wichtig, was wir den ganzen Tag so sagen, was aus unserem Mund herauskommt. Und letztlich, hier an letzter Stelle, von diesen Gedanken, was in unserem Herzen ist, das zeigt sich in unseren Worten. Gerade unbedachte Worte, da kommt raus, was so in unserem Inneren ist. Und deswegen schauen wir uns das heute ein bisschen an, wo unsere Worte herkommen. Jesus hat was dazu zu sagen gehabt, viel dazu zu sagen gehabt, aber eine Sache, die er dazu gesagt hat, die schauen wir uns gemeinsam an. In Matthäus Kapitel 12, dort 34 bis 35, ist das für uns festgehalten, in Matthäus Kapitel 12, was Jesus gesagt hat zu diesem Thema. Und da sagt Jesus, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das war dieser letzte Gedanke von der Slide vorher, wo ich gesagt habe, was in unserem Herzen ist, zeigt sich in unseren Worten. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. So funktioniert es eigentlich oder so sollte es funktionieren. Denn was in dem Herzen drin ist, das kommt beim Mund raus, oder? Mein Sohn ist 22 Jahre alt. Mein Sohn ist ein bisschen so ein Gamer. Immer noch mit 22 Jahren, ja, schau mal. Und mein Sohn erzählt mir von irgendwelchen Computerspielen, die er spielt. Okay, ich bin überhaupt kein Gamer, überhaupt kein gar nicht. Ich weiß noch, als junger Teenager, wenn am Skikurs, da gab es eine Pac-Man. Ja, ich kenne Pac-Man, ja. Danke, eine Dame kennt Pac-Man. Alle anderen sagen, ich bin in der Gemeinde, ich würde das nie zugeben, dass ich weiß, wo ich. Aber jedenfalls, wir waren beim Skikurs, da gab es eine, das hat mich schon gestresst. Das war so ein Gerät und da hattest du einen Hebel und da musst du schnell, 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 weil die Geister hinter dir her, keine Ahnung, das waren nur so kleine, es hat mich gestresst. Ja, das ist nichts für mich. Aber mein Sohn, der kennt sich bei Computerspielen aus und der erzählt mir dann irgendwas von irgendeinem Computerspiel und ich bin sein Papa, deswegen höre ich ihm zu, aha, ja, und nicht. Versuch, das zu verstehen, versuch irgendwelche halbwegs vernünftigen, weißt du, Fragen dann zu stellen, die irgendwas mit der Thematik zu tun haben, ja, keine Ahnung, weil die mich wirklich nicht auskennen. Aber er denkt drüber nach. Der spielt diese Spiele und denkt drüber nach. Und weil er drüber nachdenkt, erzählt er mir davon, oder? Die Leute erzählen dir, was ihnen so im Gedanken ist. Vielleicht bist du in der Arbeit oder bei der Familie oder bei Bekannten, die erzählen dir irgendwas, du hast gar nicht gefragt, ja. Aber irgendwas erzählen sie dir. Vielleicht ihre Meinung über irgendwas, weiß ich nicht. Was sie halt drüber nachdenken, worüber wir nachdenken, da reden wir. Das kommt aus unseren Herzen raus. Wo das Herz voll ist, geht der Mund über. Gestern bin ich angekommen hier um, was, 7:30? Na, 7:30 ungefähr, am Abend. Und ich komme rein und ich umarme die Mama. Und die Mama sagt, so schön, dass du da bist. Und ich habe gesagt, ich freue mich so, dass ich da bin. Ich habe mir nicht, dass ich beim Autofahren 4 Stunden überlegt, Checkliste, ich darf ja nicht vergessen, dass ich der Mama sage, ich freue mich so sehr, dass ich da bin. Sonst ist sie möglicherweise enttäuscht. Nein, aber was das Herz voll ist, kommt aus dem Mund raus, oder? Es kommt von selbst raus. Die Worte, was uns im Herzen ist, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. So funktioniert, sagt Jesus. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Hier redet Jesus von einem Schatz in unserem Herzen. Warum bezeichnet er das als Schatz? Weil das, was in unserem Herzen ist, ist Gott so wichtig, oder? Was in unserem Inneren ist, ist Gott so wichtig. Gott lebt in uns, in unserem Geist, aber auch was in unseren Gedanken ist, in unserem inneren Menschen, ist Gott so wichtig. Für ihn ist das ein Schatz. Ich habe meine Tochter, die leider weit weg wohnt, die ist 20, ich habe zu meiner Tochter mal Schatzi gesagt. Weil sie ist für mich ein Schatz, oder? Du verstehst das als Eltern. Ja, ich sage zu meiner Tochter mal Schatzi. Weil das ist unser Schatz. Und so betrachtet uns der Herr, unser Inneres, ein Schatz. Und was wir in diesem inneren Menschen für einen Schatz sozusagen zusammensammeln, das ist dem Herrn wichtig. Und das kommt dann in unseren Worten raus. Und unsere Worte bestimmen unser Leben. Und das werden wir uns heute ein bisschen betrachten. Was sind so die Dinge, über die wir nachdenken? Ich lese noch einen Abschnitt, mach es so rum, und dann reden wir drüber. Philipper Kapitel 4. Wie du sicher weißt, ist Philipper Kapitel 4 das letzte Kapitel von Philipperbrief. Er hat 4 Kapitel. Und Paulus, wie er das oft so macht, am Ende seines Briefes an eine Gemeinde, da gibt er noch einen Haufen Sachen mit. Ich verstehe ihn. Weil manchmal kommst du so zum Ende der Botschaft und denkst da, das hätte ich auch noch sagen sollen, das hätte ich auch noch sagen sollen. Und das siehst du manchmal, wenn du so liest. Ja, oder zumindest nächstes Mal, wenn du es liest, wird es da auffallen. Am Ende des Buches, sozusagen am Ende des Briefes, packt Paulus noch einen Haufen Sachen rein, die ihm noch wichtig wären. Ja? Weil er hat ja nur einen Brief, den er schreibt, ist ja nicht die ganze Zeit dort. Und deswegen die Formulierung am Anfang. Und nun, liebe Freunde, lass mich zum Schluss noch etwas sagen. Ich weiß, das ist eine sehr moderne, schön ausgedrückte deutsche Übersetzung, dass man ein bisschen versteht. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen, was wohlgefällig ist, ja, steht in Elberfelder, was gut ist. Vielleicht sollte ich es nachschlagen, weil, damit man auch diesen Aspekt ein bisschen bekommen. Von den Dingen, was habe ich gesagt? Philipper 4, ja, genau. Das war das letzte Kapitel von Philipper, habe ich gesagt, genau. Ich habe mir selber zugehört, gut. Philipper 4, was sagt? Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, steht in Elberfelder. Das erwägt ist vielleicht für uns nicht ganz so verständlich. Darüber denkt nach, soll das heißen. Und es ist eben die Frage, worüber denken wir nach im Leben? Ja, Dinge beschäftigen uns. Ja, Dinge belasten uns, oder? Aber worüber denken wir die ganze Zeit nach? Paulus gibt hier die Inspiration Gottes uns weiter und seine Weisheit. Und sagt uns diese Dinge, worüber sollen wir nachdenken? Was lieblich ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist. Nun, was ist wirklich unterm Strich im Endeffekt lieblich, ehrbar, gerecht, rein? Was ist wirklich rein liebenswert, bewunderungswürdig? Was verdient Auszeichnung und Lob? Eigentlich Gottes Wort und sein Werk für uns, oder? Perfekt ist auf dieser Welt nichts. Wenn wir nach Perfektion suchen, etwas, was nur gut ist, dann werden wir das nur bei Gott finden. Auch in unserem irdischen Leben können wir über die Dinge nachdenken, die positiv sind, oder die Dinge, die nachdenken, die negativ sind. Ich war vor ein paar Wochen im Auto unterwegs und irgendwie, ich weiß nicht, warum, mache ich normal nicht so, aber mir war irgendwie Autofahren, Musik hören wollte ich nicht. Und aus irgendeinem Grund habe ich Ö1 eingeschalten. Ja? Das ist so ein Nachrichtenradio, da reden Leute. Ich brauche nicht Ö1. Warum? Denke ich mir, ich muss Ö1 erklären, jedenfalls. Ich habe Ö1 eingeschalten. Und da war eine Sendung und da war ein Psychiater oder ein Psychologe, das weiß ich nicht mehr genau. Aber jemand, der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Und das Thema der Sendung war, dieser Mann hat darüber referiert praktisch, wir haben ihn immer wieder interviewt und hat darüber geredet. Und der sprach darüber, wie wichtig es für unser Leben ist, worüber wir nachdenken. Ob wir über die nur negativen Dinge des Lebens nachdenken oder die nur positiven. Hat er darüber geredet. Macht interessant, schau. Die gebildeten Leute, die kommen auch drauf. Ja? Ist eigentlich so. Warum? Steht auch in der Bibel drin. Genau dasselbe sagt uns hier der Text. Ja? Worüber denken wir nach? Ja, Dinge belasten uns, ja, Dinge beschäftigen uns. Aber was läuft in unseren Gedanken, was bleibt in unseren Gedanken hängen? Ja? Womit beschäftigen wir uns? Deswegen sagt Gott, werft all eure Sorgen auf ihn oder auf den Herrn. Deswegen steht das in der Bibel drin. Weil wenn wir die tragen, dann beschäftigen wir uns mit Sorgen, mit Gedanken, mit Problemen. Dann sind die in unserem Denken drin. Und dann erwägen wir, dann denken wir über diese, dann vergessen wir über Dinge nachzudenken, die positiv sind, die liebenswert sind, die wohllautend sind, die eine Tugend haben, wenn es irgendein Lob gibt, was ehrbar ist, was gerecht ist, was liebenswert ist, was bewunderungswürdig ist. Konzentriert euch auf das, steht hier. Ich habe das mal so ausgedrückt gehört von einem Bibellehrer, der hat dieses Beispiel gegeben. Er hat gesagt, du kannst dann über dieses Thema Gedanken, welche Gedanken wir haben, welche kommen und gehen und welche Gedanken in unserer Gedankenwelt bleiben, ja, mit denen wir uns beschäftigen. Der hat das so illustriert, du kannst einen Vogel nicht daran hindern, über deinen Kopf zu fliegen. Aber du kannst ihn daran hindern, in deinen Haaren ein Nest zu bauen. Ich sage ihm dazu, wenn du Haare hast, natürlich. Aber es ist so ein bisschen so eine ganz, ich glaube, sehr gut verständliche Analogie oder Illustration. Du rennst draußen rum, dir fliegt ein Vogel über den Kopf. So sind die Gedanken. Manchmal Leute, gerade Christen, machen sich selbst fertig über ihre Gedanken, die ihnen kommen. Und denken irgendwie, ja, vielleicht bin ich doch ein schlechter Mensch und ich habe diesen Gedanken gehabt und bin ich überhaupt ein Christ, bin ich überhaupt errettet? Oder was weiß ich, ja. Und das ist der Feind, der versucht, uns anzuklagen. Ja. Der Feind, der Teufel, ist der Ankläger der Brüder. Ja, Gedanken kommen manchmal von irgendwoher. Ja. Der Feind attackiert und greift uns auch an in den Gedanken. Viele Christen denken, naja, irgendwas ist ja anfassbar Negatives wird passieren. Nein, der Feind greift uns fast immer in unseren Gedanken an. Ja, das ist so seine Angriffsfläche, wo er versucht, uns das Leben schwer zu machen. Und der Vogel fliegt über den Kopf, aber wenn wir ihn vorbeifliegen lassen, dann ist er vorbeigeflogen, dann kommt der Gedanke und geht wieder, oder? Manchmal hat man so Gedanken. Ich habe nicht immer positive Gedanken. Zum Beispiel beim Autofahren. Ich habe nicht immer positive Gedanken über die anderen Verkehrsteilnehmer. Und was muss ich dann machen? Da muss ich diesen Gedanken, der muss ich sagen, okay, der fliegt über meinen Kopf, der darf wieder weiterfliegen, dieser Gedanke. Wenn ich ihn dann festhalte in meinem Kopf und immer wieder drüber nachsinne, dann rege ich mich auf beim Autofahren. Nicht so gut. Bringt eh nichts, oder? Bringt genau gar nichts. Ich kann ihn daran hindern, ein Nest in meinem Hahn zu bauen. Und das ist diese Frage, was baut ein Nest in meinem Hahn? Worüber denke ich nach? Was ist in meinem Kopf? Was ist in meinen Gedanken? Im Josua im Alten Testament, da sehen wir ein Beispiel in der Bibel, wo Gott das so auch buchstäblich zu jemand sagt. Im Kapitel 1, Vers 8. Die Worte des Gesetzes, erkläre ich euch, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein, das mit dem Mund erkläre ich auch gleich, aber hier steht, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, wird dem Josua gesagt. Wer von euch weiß, wer Josua war? Nachfolger von Mose. Und ihm wird gesagt, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du in allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, Denn dann wirst du, hier steht nur dann, stimmt mir wirklich, dann wirst du erfolgreich sein. Okay, nun. Meine Mama erklärt das immer ganz gut mit dem Gesetz und Gnade, oder?
Ja.
Okay, warum sagt er hier zum Josua, denke über das Gesetz nach? Weil Josua war Nachfolger von, ihr habt gerade gesagt, Mose. Das heißt, zur Zeit von Josua, das einzige Bibel, das einzige Wort Gottes, das es gab, waren die fünf Bücher Mose, logischerweise. Ja? Also das einzige an Bibel, was er hatte, das war das einzige an Wort Gottes, was er hatte. Das heißt, für uns könntest du ja substituieren, die Bibel oder die Worte der Bibel sollen immer in deinem Mund sein. Denk Tag und Nacht über die Bibel nach, über das Wort Gottes nach, damit du in allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, damit du das anwenden kannst in deinem Leben, damit du das erleben kannst in deinem Leben, denn dann wirst du erfolgreich sein. Denke über die Bibel, denke über das Wort Gottes nach. Hier steht auch, lass es nicht, es soll immer in deinem Mund sein. Auch interessant, oder? Nicht nur in den Gedanken, sondern im Mund. Warum? Schon hier wird uns diese Verbindung gezeigt von, aus der Fülle des Herzens, redet der Mund. Oder wie Jesus es gesagt hat, wir haben es gerade vorhin gelesen, in Matthäus 12. Lass das Gesetz, lass das Wort Gottes in deinem Mund sein. Aber nochmal die Frage, wann wird das Wort Gottes in meinem Mund sein? Wenn ich drüber nachdenke, oder? Wenn ich drüber nachdenke. Das, worüber ich nachdenke, wird in meinem Mund sein. Und meine Worte haben Macht. Meine Worte bestimmen mit, wo mein Leben hingeht. Meine Worte steuern mein Leben. Das war jetzt keine Absicht, das mit dem Öltanker ist momentan ein bisschen ein problematisches Thema. Sorry, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja. Der Grund, warum dieses Schiff ist sehr, sehr groß. Okay, ich habe ein Bild von einem Schiff gesucht, das sehr, sehr groß ist. So, deswegen dieses Schiff. Aber dieses sehr, sehr große Schiff wird mit einem Steuerruder gesteuert. Ja? Der Captain, früher hatten die Captain so ganz tolle, das kennen wir irgendwie, so hölzerne, große Steuerräder, hast du schon mal gesehen? Ja? Heute wird das, ich weiß nicht, wie das heute gemacht wird, weiß das jemand? Irgendwas drehen wahrscheinlich, oder? Ja, Computer eingetippt. Die KI macht das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Aber Worte lenken unser Leben. Und die Bibel gibt uns genau diese, damals gab es keine so großen Schiffe, aber es gab schon große Schiffe. Und die Bibel gibt uns genau diese Illustration hier mit dem großen Schiff in Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3, wir lesen Verse 2 bis 5 vom Jakobus Kapitel 3. Wir alle machen viele Fehler. Mir gefällt das, weißt du? Ich liebe es. Jakobus hat eine Gemeinde geleitet. Ich weiß nicht, ob du das wusstest oder nicht. Ja? Deswegen, Jakobus, ich liebe es, weil der ist so realistisch, weißt du? Jakobus sagt nicht so, wir müssen alle perfekt sein. Jakobus sagt, ja, wir machen alle viele Fehler. Ist so. Der hatte mit Leuten zu tun, der hat gemerkt, ja, wir machen halt alle viele Fehler. Ist so. Aber, sagt er, wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Auch interessant, oder? Unsere Worte, wenn wir es schaffen. Nochmal, so groß ist die Leistung nicht. Wir werden nochmal den Kreis und dann nochmal drüber nachdenken, wo die Worte herkommen. Aber wenn wir es schaffen, die Zunge im Zaum zu halten, wenn wir es schaffen, Entscheidungen darüber zu treffen, was ich jetzt sage oder nicht, dann können wir auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können, ich lese mal einfach weiter, Vers 3, wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Wer von euch ist schon mal auf einem Pferd geritten? Ein paar, ich nicht. Ja. Für unsere heutige Kultur wäre das so, du kannst ein großes Fahrzeug lenken, wenn du am Lenkrad drehst. Man hofft zumindest, wenn man einsteckt. Wir lesen weiter. Und mit einem, hier ist der Vergleich, mit einem winzigen Ruder, das ist ein Steuerruder, lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten, sagt er hier. Nun, wenn die Zunge enormen Schaden anrichten kann, kann sie wahrscheinlich auch enormen Segen anrichten, wenn du das Wort anrichten gebrauchen würdest. Verursachen. Unsere Zunge kann Schaden verursachen, unsere Worte können Schaden verursachen, aber unsere Worte können auch Segen verursachen, oder? Und das, was mir ganz, ganz, ganz neu, wieder ganz klar geworden ist in diesem Text, ist, dass er hier drüber redet, die Zunge, sie steuert unser Leben wie ein Ruder das Schiff steuert, oder? Hier steht nicht, wenn der Steuermann das Ruder bewegt oder dreht oder lenkt, dann kommt Gott und dreht das Schiff, oder? Das steht nicht hier. Aber wir Christen, wir denken manchmal, die Welt sei so. Ich sage jetzt die richtigen Worte, ich bekenne im Glauben und dann macht Gott was. Aber das steht nicht wirklich da, oder? Da steht, der Steuermann lenkt das Ruder und dann steuert das Schiff. Right? Da steht nichts von, Gott kommt und lenkt das Schiff. Ja, es ist Gottes Kraft. Aber Gottes Kraft ist schon dabei, schon da, die ist schon bereit. Die Mama hat es gesagt, bevor ich geprägt habe, sie hat gesagt, wir kommen zum Herrn und empfangen. Wir kommen zum Herrn und empfangen. Was heißt das? Er hat alles schon vorbereitet. Du kannst nach dem Gottesdienst, da würde ich dich dazu ermutigen, hier rübergehen und dann kannst du Kaffee und Kuchen empfangen. Mein persönlicher Lieblingsteil vom ganzen Gottesdienst, ich sage es ehrlich. Da kannst du empfangen. Oder auch nicht, oder? Vielleicht hat man es eilig und dann geht man gleich nach Hause. Dann empfängt man keinen Kuchen, keinen Kaffee. Aber er wäre vorbereitet gewesen, oder? Weil irgendwer von euch, danke dafür, das vorbereitet hat. Ich hoffe, dass Kuchen ist, weil sonst ist dann blöd. Ne? Ja? Aber ich glaube, ich vertraue euch da voll. Ja? Aber ich glaube, jemand von euch hat Kuchen vorbereitet, oder? Und gebracht. Es ist vorbereitet, es ist angerichtet. So ist die Kraft Gottes. Die ist vorbereitet, die ist angerichtet. Empfange ich von ihm. So hat es die Mama ausgedrückt. Empfange ich von ihm. Mache ich was damit? Wie groß ist die Leistung? Hier wird betont, dieses Ruder ist, was steht hier? Winzig. Wie groß ist unser Beitrag? Wie groß ist unsere Anstrengung? Wie anstrengend wird es für einen Steve sein, nach dem Gottesdienst dort rüber zu gehen und ein Stück Kuchen zu empfangen? Die Anstrengung ist nicht besonders groß, oder? Ich gehe einfach, ich mache es einfach. Aber man wird es mir nicht aufzwingen, oder? Wenn jetzt sagen würde, ja, es tut mir leid, ich muss weg, würden alle sagen, okay, wir haben Verständnis, alles gut. Genauso Gott, er wird es uns nicht aufzwingen. Und all das sage ich, um ein bisschen zu erklären, hier geht es nicht um meine Leistung, hier geht es nicht um eine Anstrengung. Hier geht es darum, was damit zu machen, was Gott schon vorbereitet hat. Ein winziges Ruder lenkt das Schiff. Unser Beitrag, unsere Anstrengung, wenn du möchtest, ist winzig. Wir sagen die Worte. Und Gott durch Jesus, was er getan hat am Kreuz, sein Werk, sein Tod, seine Auferstehung, er hat den Tod besiegt, er hat die Krankheit besiegt, er hat die Hölle besiegt, er hat uns errettet. Durch sein Großes, so eine große Kraft, verändert sich was in unserem Leben. Aber durch seine große Kraft verändert sich dann was, wenn das Ruder, weißt du, in die richtige Richtung. Dann geht unser Leben in die richtige Richtung. Und ich erkläre das alles, ich betone das alles, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich im Leben schon manchmal entmutigen lassen, weil ich mir gedacht habe, es ist wieder anstrengend und ich muss wieder die richtigen Worte sagen und ich muss mich wieder erinnern und schon wieder muss ich was machen. Von wem waren die Gedanken, glaubst du? Von Gott? Sicher nicht. Neutral von mir? Glaube ich eher auch nicht. Ich glaube, der Feind gibt uns diese Gedanken, damit wir es gar nicht erst probieren. Ja, das wird anstrengend, das wird schwierig, das schaffst du eh nicht. Immer die richtigen Worte zu sagen. Hier steht auch nicht immer, oder? Sondern dass wir darüber nachdenken, das ist eigentlich ein winziges Ruder, aber es muss halt in die Richtung stehen, oder? Wo wir möchten, dass das Schiff hingeht. In welche Richtung? In Gottes Richtung. Wo kommen die Worte her, die wir sagen? Die kommen daher, wo wir drüber nachdenken. Es fängt also drüber an, dass wir drüber, worüber wir nachdenken. Worüber sinnen wir nach? Was erwägen wir? Die Zunge ist so klein, unser Beitrag ist klein, aber es kann einen großen Unterschied machen in unserem Leben. Es kann einen großen Unterschied machen in unserem Leben, preis dem Herrn. Gottes Wort bekennen, nochmal. Gottes Wort zu sprechen. Ist keine große Leistung, ist kein Sport, ist nicht etwas, was wir, weißt du? Das Wort bekennen, wenn das Neue Testament über das Thema, ich kann mich erinnern, mein Vater hat, irgendwann mal war der Raum so rum, ja, also da war vorne, und da gab es eine Tafel, ja, mein Vater hatte so einen Marker gehabt, und er hat auf die Tafel geschrieben. Ich kann mich erinnern, dass er das erklärt hat. Er hat gesagt, wenn das Neue Testament schreibt über Bekennen, Gottes Wort bekennen, dann hat er aufgeschrieben, das Wort Griechisch, kann mich erinnern. Mein Vater hat viel mehr von Griechisch gewusst als ich. Homologeo. Homo, dasselbe. Logeo, Logos, Wort. Dasselbe sagen wie. Er hat gesagt, bekennen heißt einfach nur, dasselbe sagen wie Gott. Weil manchmal sagen wir genau das Gegenteil wie Gott, oder? Gott sagt, wir sind errettet, wir sind seine Kinder, wir sind eine neue Schöpfung. In Christus Jesus, alles ist vergangen, alles ist das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das sagt das Wort. Manchmal sagen wir nicht dasselbe. Gottes Wort bekennen heißt einfach dasselbe sagen wie. Dasselbe sagen wie wer? Dasselbe sagen wie Gott. Dasselbe sagen wie Gott. Und wenn wir dasselbe sagen wie Gott, wann werden wir dasselbe sagen wie Gott? Wenn wir dasselbe denken wie Gott. Und wann werden wir dasselbe denken wie Gott? Wenn wir sein Wort denken, oder? Wenn wir es kennenlernen. Wenn wir kennenlernen, was es über uns sagt. Wenn wir kennenlernen, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir kennenlernen, wer wir sind in ihm. Ich habe noch einen weiteren Teil vorbereitet, aber das machen wir heute nicht. Ich glaube, das ist gut für heute, oder? Preis dem Herrn. Ich glaube, das ist genau wichtig. Weil wichtig ist nicht nur, dass wir gemeinsam, und ich zähle mich dazu, wichtig ist nicht nur, dass wir gemeinsam herkommen und das Wort Gottes hören. Vor allem wichtig ist, dass wir es anwenden, dass wir was damit tun. Wenn wir was essen, dann verdauen wir was und dann macht unser Körper was damit. Ja. Und so das Wort Gottes ja Nahrung für unseren inneren Menschen. Und ich glaube, das passt für heute genau, dass es einfach in unserem Herzen sein mag und dass es in uns, mit uns bleibt, dass wir darüber nachdenken, was es Frucht bringt in unserem Leben, ihm zur Ehre. Amen. Beten wir zum Abschluss. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, die Bibel. Und so wie in dem Vers, den die Rosalinde heute in der Früh für uns hergezeigt hat, Psalm 19, Vers 15, so irgendwie. Ja. Lass die Worte meines Herzens, lass das Denken, das Sinne meines Herzens, die Worte meines Mundes und das Sinne meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, o Herr. Und dass wir diesen Wunsch haben, dass die Worte unseres Mundes und das Sinnen unseres Herzens oder die Gedanken unseres Herzens wohlgefällig sind vor dir, dass es mit dir in eine Richtung geht. Ja, das, was du denkst, dass es mehr und mehr unsere Gedanken wird, dass das, was du über uns sagst, mehr und mehr zu unseren Worten wird. Dass es mehr und mehr zu unserer Realität wird, dass du uns liebst, dass du uns errettet hast, dass du unser Vater bist, dass du uns treu bleibst, dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist, dass du bei uns bleibst, dass du uns nie verlässt, dass du treu bist, auch wenn wir nicht treu sind. Und dass wir dieses Bewusstsein haben, dieser Realität, dieser Errettung, dieser Annahme, dieser neuen Geburt, dieses dein Kind sein. Und dass wir auch verstehen, dadurch, dass wir deine Kinder sind, haben wir auch Möglichkeiten. Haben wir Möglichkeit, die Welt so zu sehen wie du. Haben wir die Möglichkeiten, die Worte zu sprechen, die du uns gibst. Und dass diese Worte unser Leben in eine übernatürliche Richtung steuern. Dass diese Worte deine Kraft, die vorbereitet ist, freisetzt in unserem Leben. Und dass diese Kraft sichtbar wird in unserem Leben. Und dass sie zu einem Segen wird für Menschen in uns, in unserem Leben. Und dass Dinge, die uns Schwierigkeiten gemacht haben, Dinge, wo wir stecken geblieben sind, Dinge, wo wir im Kreis rennen, dass wir drüber hinwegkommen. Dass wir einfach offene Türen erleben. Dass wir Rückenwind erleben von dir. Dass wir einfach einen geebneten Weg erleben, so wie die Bibel das sagt. Dadurch, dass deine Kraft freigesetzt wird. Dadurch, dass deine Kraft wirkt in unserem Leben. Hilf uns zu verstehen, es liegt nicht an unserer Anstrengung, es liegt nicht an unserer Kraft, sondern es liegt an deiner Kraft im Leben, zu der wir uns entscheiden und die wir freisetzen, indem dadurch, dass wir deine Worte sprechen. Ich bete für jeden Einzelnen von hier einfach für eine ganz neue Stärkung in unserem Innern, in unserem Herzen, für ganz neue Offenbarungen zu diesem Thema und dass wir einfach in deinen Wegen wandeln und gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn.